Vom Verfolger zum Nachfolger. Heute Thema hier im Katechismus bei Radio Horeb und dazu grüßt Sie alle herzlich Gregor Dornis. Wer den Kirchenkalender aufmerksam liest, der weiß, dass am 25. Januar, wenn eine Katechismussendung so heißt, vom Verfolger zum Nachfolger, dass es da natürlich um den Apostel Paulus geht. Und darüber war ich vor einigen Jahren im Gespräch mit Pfarrer Thomas Rellstab, heute Programmdirektor von Radio Maria Deutschschweiz.
Grüß Gott, Pfarrer Rellstab.
Grüß Gott, Herr Dornis, und grüß Gott, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
Eine erste Frage an Sie zum Einstieg. Jeder hat ja so seine Favoritenstellen in der Heiligen Schrift, und vom heiligen Apostel Paulus haben wir sehr viele Schriften in der Heiligen Schrift. Aus diesen Schriften des heiligen Paulus, gibt es da so eine Lieblingsstelle von Ihnen, einen Lieblingstext?
Ja, es gibt vielleicht nicht einen einzigen, sondern es gibt so viele Stellen, die mich immer wieder sehr ermutigen und für mein geistliches Leben sehr wichtig sind. Ich denke da zum Beispiel an die Stelle, wo Paulus sagt, nichts kann uns von der Liebe Christi trennen. Oder auch ganz wichtig für mich das Wort, dass er sagt, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Das ist natürlich etwas, das ich auch ja so gut wie möglich natürlich mit all meinen Schwierigkeiten auch umzusetzen versuche. Und dann, wenn ich ein bisschen das Gefühl habe, es geht vieles schief, dann denke ich an die sogenannte Narrenrede, auf die werden wir auch noch im Laufe des Vortrages zu reden kommen, im 2. Korintherbrief, wo er ein bisschen aufzählt, was er alles für Christus gelitten hat. Und wenn ich das dann wieder lese, dann geht es mir wieder gut. Dann bin ich wieder zufrieden mit dem, was ich habe. Ja, heute feiern wir ja gerade ein Fest des heiligen Paulus, nämlich das entscheidende Fest, dass Paulus vom Verfolger zum Nachfolger geworden ist, nämlich das Fest der Bekehrung des heiligen Paulus. Wie das gekommen ist, das möchte ich Ihnen jetzt ein bisschen erzählen. Das Leben des heiligen Paulus ist wirklich äußerst spannend. Es ist tatsächlich das Leben eines Verfolgers Christi, der dann ein eifriger Nachfolger Christi wurde. In der Apostelgeschichte und in seinen Briefen gibt er sehr viel auch von sich persönlich preis. Wir wollen da mal ein bisschen nachschauen, was da alles so über ihn steht. Paulus stammte nach der Apostelgeschichte, Kapitel 22, Vers 3, aus einer strenggläubigen jüdischen Familie aus Tarsus. Das ist latinisiert Tarsus, und in der Bibel wird immer von Tarsus gesprochen. Das liegt in der damaligen römischen Provinz Kilikien oder Zilizien, einem Landstrich in der heutigen Südtürkei im Grenzgebiet zu Syrien. Diese Hafenstadt war damals wie ein bedeutendes Handelszentrum mit einer größeren jüdischen Diaspora-Gemeinde, wie es in vielen Küstenstädten des Mittelmeeres im damaligen Raum gab. Sein Geburtsjahr wird zwischen 7 und 10 angesetzt. Die Familie des heiligen Paulus besaß das römische Bürgerrecht, das nur eine Minderheit der jüdischen Reichsbewohner besaß. Auf dieses römische Bürgerrecht hat er später beim Prozess gegen ihn sich berufen. Wir werden das dann auch noch sehen. Sein ursprünglicher Name, so berichtet Lukas in der Apostelgeschichte, war Shaul oder Saul, latinisiert dann Saulus. Er selber nannte sich immer Paulus. Das heißt da an einer Stelle in der Apostelgeschichte Saulus, der auch Paulus genannt wird, und von da an ist dann nur noch Paulus, von Paulus die Rede. Ist also derselbe Name. Wie sein Vater erlernte er den Beruf des Zeltmachers. Mit dieser Tätigkeit als Zeltmacher hat er auch später als christlicher Missionar seinen Lebensunterhalt verdient. Und zwar hat er immer auch als Zeltmacher gearbeitet, damit er nicht den Gemeinden finanziell zum Opfer fallen musste. Also er wollte selbstständig bleiben und nicht finanziell abhängig werden von seinen Gemeinden, die er gegründet hat. Bereits sehr früh ging Paulus von Tarsus nach Jerusalem, um dort in der Schule des großen Rabbi Gamaliel das mosaische Gesetz genau zu studieren. Der Gamaliel war jener, der bei Nacht einmal zu Jesus ging, und Jesus hat ihm, das wird in der Johannesevangelium berichtet, erzählt, dass man wieder von Neuem geboren werden müsse, von oben geboren werden müsse. Da hat er sich dann sehr dümmlich angestellt. Man kann doch nicht ein zweites Mal in den Schoß seiner Mutter zurück und noch einmal geboren werden. Er hat noch nicht verstanden, dass das Wiedergeboren sich auf die Taufe bezieht. Aber er ist offenbar auch im Heimlichen dann ein Jünger Christi geworden, auch wenn nicht öffentlich dazu gestanden. Ja, in Jerusalem hat er also neben dem mosaischen Gesetz in der Schule auch die Gemeinschaft derer kennengelernt, die sich als Jünger Jesu bekannten, also die ersten Christen. Von ihnen erfuhr er von einem neuen Glauben, der als neuer Weg bezeichnet wurde, weil er nicht so sehr das Gesetz Gottes, also dieses mosaische Gesetz, in den Mittelpunkt stellte, sondern vielmehr die Person des gekreuzigten und auferstandenen Jesus, mit dem nun die Vergebung der Sünden verbunden wurde. Paulus hielt als eifernder Jude diese Botschaft für unannehmbar, ja für skandalös, und fühlte sich daher verpflichtet, die Anhänger Christi zu verfolgen. Und so wurde er der große Christenhasser und Christenverfolger. Zum Beispiel gab er auch den Befehl, Stephanus, den ersten christlichen Märtyrer, zu steinigen. In der Apostelgeschichte, Kapitel 7, Vers 58 heißt es, die Zeugen legten ihre Kleider zu Füßen eines jungen Mannes nieder, der Saulus hieß. Er selber macht kein Hehl daraus, dass er ein Christenverfolger war. Wiederum in der Apostelgeschichte sagt er, ich habe den neuen Weg bis auf den Tod verfolgt, habe Männer und Frauen gefesselt und in die Gefängnisse eingeliefert. Das bezeugen mir der Hohepriester und der ganze Rat der Ältesten. Von ihnen erhielt ich auch Briefe an die Brüder und zog nach Damaskus, um dort ebenfalls die Anhänger der neuen Lehre zu fesseln und zur Bestrafung nach Jerusalem zu bringen. So also ist sein Hass auf die Christen zu einer Verfolgung gegen die Christen geworden. Zu Beginn der 30er Jahre des ersten Jahrhunderts wurde Paulus auf dem Weg nach Damaskus nach seinen eigenen Worten dann von Christus ergriffen. Wir wenden uns jetzt diesem Ergriffenwerden zu. Es findet ausführlich Platz in der Apostelgeschichte und auch in seinen Briefen. Ich möchte Ihnen dazu diese ganze wunderbare Geschichte, die eben gerade mit dem heutigen Festtag der Bekehrung des heiligen Paulus zusammenhängt, vorlesen. Wenn Sie in der heiligen Messe waren, dann haben Sie diesen Text auch schon gehört. Da heißt es also in der Apostelgeschichte im Kapitel 9, Saulus wütete immer noch mit Drohung und Mord gegen die Jünger des Herrn. Er ging zum Hohenpriester und erbat sich von ihm Briefe an die Synagogen in Damaskus, um die Anhänger des neuen Weges, Männer und Frauen, die er dort finde, zu fesseln und nach Jerusalem zu bringen. Unterwegs aber, als er sich bereits Damaskus näherte, geschah es, dass ihn plötzlich ein Licht vom Himmel umstrahlte. Er stürzte zu Boden und hörte, wie eine Stimme zu ihm sagte, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Er antwortete, wer bist du, Herr? Dieser sagte, ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh auf und geh in die Stadt. Dort wird dir gesagt werden, was du tun sollst. Seine Begleiter standen sprachlos da. Sie hörten zwar die Stimme, sahen aber niemand. Saulus erhob sich vom Boden. Als er aber die Augen öffnete, sah er nichts. Sie nahmen ihn bei der Hand und führten ihn nach Damaskus hinein. Und er war 3 Tage blind und er aß nicht und trank nicht. In Damaskus lebte ein Jünger namens Hananias. Zu ihm sagte der Herr in einer Vision, Hananias, er antwortete, hier bin ich, Herr. Der Herr sagte zu ihm, steh auf und geh zur sogenannten geraden Straße und frag im Haus des Judas nach einem Mann namens Saulus aus Tarsus. Er betet gerade und hat in einer Vision gesehen, wie ein Mann namens Hananias hereinkommt und ihm die Hände auflegt, damit er wieder sieht. Hananias antwortete, Herr, ich habe von vielen gehört, wie viel Böses dieser Mann deinen Heiligen in Jerusalem angetan hat. Auch hier hat er Vollmacht von den hohen Priestern, alle zu verhaften, die deinen Namen anrufen. Der Herr aber sprach zu ihm, geh nur, denn dieser Mann ist mein auserwähltes Werkzeug. Er soll meinen Namen vor Völker und Könige und die Söhne Israels tragen. Ich werde ihm auch zeigen, wie viel er für meinen Namen leiden muss. Da ging Hananias hin und trat in das Haus ein. Er legte Saulus die Hände auf und sagte, Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir auf dem Weg hierher erschienen ist. Du sollst wieder sehen und mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Sofort fiel es wie Schuppen von seinen Augen und er sah wieder. Er stand auf und ließ sich taufen. Und nachdem er etwas gegessen hatte, kam er wieder zu Kräften. Einige Tage blieb er bei den Jüngern in Damaskus und sogleich verkündete er Jesus in den Synagogen und sagte, er ist der Sohn Gottes. Alle, die es hörten, gerieten in Aufregung und sagten, ist das nicht der Mann, der in Jerusalem alle vernichten wollte, die diesen Namen anrufen? Und ist er nicht auch hierher gekommen, um sie zu fesseln und vor die Hohenpriester zu führen? Saulus aber trat umso kräftiger auf und brachte die Juden in Damaskus in Verwirrung, weil er ihnen bewies, dass Jesus der Messias ist. Das war das entscheidende und einschneidende Ereignis im Leben des heiligen Paulus. Zweimal beschreibt er es selber. Beide Reden sind in der Apostelgeschichte überliefert. Er erzählt einmal, als ich nun unterwegs war und mich Damaskus näherte, da geschah es, dass mich um die Mittagszeit plötzlich vom Himmel her ein helles Licht umstrahlte. Ich stürzte zu Boden und hörte eine Stimme zu mir sagen, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Ich antwortete, wer bist du, Herr? Er sagte zu mir, ich bin Jesus, der Nazoräer, den du verfolgst. Meine Begleiter sahen zwar das Licht, die Stimme dessen aber, der zu mir sprach, hörten sie nicht. Hier ist es gerade umgekehrt gegenüber dem vorhergehenden Text. Dort hat es geheißen, dass sie die Stimme hörten, aber nicht sahen. Aber das spielt ja keine Rolle. Es ist einfach von der Erzählung her ein bisschen zwei Varianten. Ich sagte, Herr, was soll ich tun? Der Herr antwortete, steh auf und geh nach Damaskus. Dort wird dir alles gesagt werden, was du nach Gottes Willen tun sollst. Da ich aber vom Glanz jenes Lichtes geblendet war, so dass ich nicht mehr sehen konnte, wurde ich von meinen Begleitern an der Hand geführt und gelangte so nach Damaskus. Ein gewisser Hananias, ein frommer und gesetzestreuer Mann, der bei allen Juden dort in gutem Ruf stand, kam zu mir, trat vor mich und sagte, Bruder Saul, du sollst wieder sehen. Und im selben Augenblick konnte ich ihn sehen. Er sagte, der Gott unserer Väter hat dich dazu erwählt, seinen Willen zu erkennen, den Gerechten zu sehen und die Stimme seines Mundes zu hören. Denn du sollst vor allen Menschen ein Zeuge werden für das, was du gesehen und gehört hast. Was zögerst du noch? Steh auf, lass dich taufen und deine Sünden abwaschen und rufe seinen Namen an. Das berichtet er in der Apostelgeschichte im Kapitel 22. Und noch einmal kommt er darauf zu sprechen, als er vor König Agrippa sich verteidigen musste. Da sagte er, auf Bezug nehmend auf dieses Ereignis, da sah ich unterwegs mitten am Tag ein Licht, das mich und meine Begleiter vom Himmel her umstrahlte, heller als die Sonne. Wir alle stürzten zu Boden und ich hörte eine Stimme auf Hebräisch zu mir sagen, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Es wird dir schwerfallen, gegen den Stachel auszuschlagen. Ich antwortete, wer bist du, Herr? Der Herr sagte, ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh auf, stell dich auf deine Füße, denn ich bin dir erschienen, um dich zum Diener und Zeugen dessen zu erwählen, was du gesehen hast und was ich dir noch zeigen werde. Ich will dich vor dem Volk und den Heiden retten, zu denen ich dich sende, um ihnen die Augen zu öffnen. Denn sie sollen sich von der Finsternis zum Licht und von der Macht des Satans zu Gott bekehren und sollen durch den Glauben an mich die Vergebung der Sünden empfangen und mit den Geheiligten am Erbe teilhaben. Soweit also die Berichte von Paulus. Ich habe das extra ein bisschen ausführlich gemacht, weil es ganz wesentlich ist. Das ist das wesentliche Ereignis. Ohne dieses Ereignis kann man Paulus nicht verstehen. Da hat er sich umgekehrt, totale Wende gemacht. Sofort hat er sich taufen gelassen und ist dann sofort aufgetreten und hat Jesus verkündet. In seinen Briefen spricht Paulus nicht nur von einer Vision, sondern auch von einer Erleuchtung und vor allem von einer Offenbarung und Berufung in der Begegnung mit dem Auferstandenen. Und diese Begegnung mit dem Auferstandenen hat wesentliche Elemente, die dann auch für sein Leben wichtig wurden. Zum Beispiel hat Jesus ihm gesagt, du kannst nicht gegen den Stachel ausschlagen. Was da gemeint ist, ist schwer zu fassen. Er schreibt dann einmal, dass er um sich nicht zu überheben, um nicht stolz zu werden, einen Stachel im Fleisch habe, einen Boten Satans, und er habe den Herrn schon dreimal gebeten, er solle ihn entfernen, aber der Herr habe jedes Mal geantwortet, meine Gnade genügt dir. Und dann kommt auch das schöne Wort, wo er sagt, eben in der Schwachheit bin ich stark und ich rühme mich nur meiner Schwachheit, im Sinne, nur die Kraft Gottes soll zählen, nicht meine eigenen Verdienste. Und eben alles, er hat dann überall, was er gesehen und gehört hat, auch vor den Menschen bekannt und so unendlich viele Menschen für Jesus Christus gewonnen, wie wir dann auch noch sehen, wenn wir auf die Missionsreisen des heiligen Paulus zu sprechen kommen. Also es ist eine Begegnung, eine Berufung, eine Begegnung mit dem Auferstandenen. Aus seinen Worten ersieht man, wie sehr ihn die Begegnung mit dem auferstandenen Herrn geprägt hat. Von diesem Moment an ist ihm bewusst, dass Jesus ihn zum Völkerapostel berufen hat. Er wird sich ausdrücklich als berufener Apostel oder Apostel durch Gottes Willen bezeichnen, um damit zu betonen, dass seine Bekehrung nicht als Ergebnis eines Denk- und Reflexionsprozesses war, sondern die Frucht eines göttlichen Eingreifens, einer unvorhersehbaren göttlichen Gnade. So beginnt er zum Beispiel den Brief an die Galater mit den Worten, Paulus zum Apostel berufen, nicht von Menschen oder durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus und durch Gott, den Vater, der ihn von den Toten auferweckt hat. Also hier kommt sehr deutlich zum Ausdruck, wie sehr er sich von Gott als Berufener betrachtet. Wie war dann das Leben nach dieser Begegnung mit dem auferstandenen Herrn? Wie erklärt, wie gesagt, wurde von da an sein Leben wirklich auf den Kopf gestellt. Alles, was für ihn vorher ein Gewinn darstellte, betrachtet er nun als Verlust und Unrat. Und von jenem Augenblick an stellt er all seine Kräfte ausschließlich in den Dienst Jesu Christi und seines Evangeliums. Nun wird sein Leben das eines Apostels, der vorbehaltlos allen alles werden möchte. Die Tatsache, dass er so kurz nach seiner Bekehrung die volle Erkenntnis über Jesus hatte und sogleich auftreten konnte, um Jesus und zu beweisen, dass Jesus der Messias ist, wird in der Theologie dahingehend gedeutet, dass er dieses Wissen auf übernatürliche Weise eingegossen erhalten hat. Man nennt dies Scientia infusa, eingegebene Wissenschaft. Paulus erklärt es so im Galaterbrief. Ich erkläre euch, Brüder, das Evangelium, das ich verkündigt habe, stammt nicht von Menschen. Ich habe es ja nicht von einem Menschen übernommen oder gelernt, sondern durch die Offenbarung Jesu Christi empfangen. Das ist ihm eingegeben worden. Die ganze Erkenntnis über Gott und über Jesus ist ihm eingegossen worden, eingegeben worden. Eine besondere Gnade. Allerdings fühlte er sich nicht immer würdig, Apostel zu sein, weil er zuvor die Kirche Jesu Christi verfolgt hat. So bezeichnet er sich selber einmal als Missgeburt. Im 1. Korintherbrief schreibt er, als letztem von allen erschien er, der auferstandene Herr, auch mir, dem Unerwarteten der Missgeburt. Denn ich bin der geringste von den Aposteln. Ich bin nicht wert, Apostel genannt zu werden, weil ich die Kirche Gottes verfolgt habe. Doch durch die Gnade Gottes bin ich, was ich bin, und sein gnädiges Handeln an mir ist nicht ohne Wirkung geblieben. In diesem Ausspruch aus dem 1. Korintherbrief sieht man, wie demütig Paulus war. Obwohl er zum Apostel berufen worden ist, überhebt er sich in keiner Art und Weise. Obwohl er unendlich große Verdienste für die Kirche hatte, überhebt er sich nicht, er bleibt demütig. Aber er erklärt doch, dass das gnädige Handeln Gottes an ihm nicht ohne Wirkung geblieben ist. Dass er also nach seinen Kräften, nach seinen menschlichen Kräften alles unternommen hat, um den Namen Christi in der Welt auszubreiten. Nach seiner Bekehrung ging Paulus zunächst nach Arabien, wo er selbstständig wirkte. Nach 3 Jahren kehrte er für 2 Wochen nach Jerusalem zurück, um Petrus zu treffen. 2 Wochen war er Gast bei Petrus. Inzwischen war dort Jakobus der Ältere enthauptet und Petrus auf die wunderbare Weise aus dem Gefängnis befreit worden. Danach wirkt er noch einmal 14 Jahre lang in selbstständiger Mission, bis er aufgrund einer Offenbarung noch einmal nach Jerusalem ging, um der dortigen Gemeinde und den Angesehenen, wie er sagt, also den Aposteln, sein Evangelium, das er den Heiden verkündete, darzulegen. Er wollte sicher gehen, dass er nichts Falsches tat. Die nächsten Jahre waren geprägt von Aufenthalten in Tarsus und Antiochien im antiken Syrien, heute die Stadt Antakya in der Türkei. Dort wurde das Evangelium zum ersten Mal den Griechen verkündet und dort entstand auch der Name Christen. Das können wir nachlesen in der Apostelgeschichte im Kapitel 11, Vers 26. Und die Christen, das sind all jene, die an Christus glauben. Antiochia wurde dann später auch Ausgangspunkt seiner ersten Missionsreise. Und auf diese Reisen gehen wir jetzt noch ein bisschen ein. Auch die sind enorm spannend. Als besonders dringlich empfand Paulus nämlich die Verkündigung des auferstandenen Herrn bei den Heiden. Ihnen wollte er den Zugang zu Gott ermöglichen, der in Jesus Christus allen Menschen ohne Ausnahme das Heil anbietet. Daher stellte er sein Leben ganz in den Dienst dieser Verkündigung der Frohbotschaft. Denn er hatte von Anfang an verstanden, dass die gute Nachricht nicht nur den Juden gilt, sondern eine universale Bedeutung hatte und alle betraf. Über Jahre hinweg bereiste er weite Teile des östlichen Mittelmeerraumes und Kleinasiens und gründete viele christliche Gemeinden. Sobald die Pfarreien sich selbstständig organisieren konnten, brach er wieder auf und reiste in die nächste Stadt. Er ging vor allem in die großen Städte. Von dort missionierten dann die neuen Gemeinden das Hinterland. Manchmal blieb er durch Briefe mit den von ihm gegründeten Pfarreien in Kontakt. In ihnen konnte er auf konkrete Probleme und aktuelle Fragen antworten, ohne selber vor Ort sein zu müssen. Es werden allgemein drei Missionsreisen des Paulus unterschieden. In der Apostelgeschichte sind sie in den Kapiteln 13 bis 20 beschrieben. Zu den Reisen des Paulus gehören auch längere Aufenthalte an einzelnen Orten. Die erste Reise führte Paulus zusammen mit Barnabas von Antiochia über Zypern nach Kleinasien. Auf Zypern kam es zur Begegnung mit dem Zauberer Elimas, der den Prokonsul Sergius Paulus vom Glauben abhalten wollte. Mit Hilfe eines Zeichens, eines göttlichen Zeichens, Elimas wurde auf Verheißung des Paulus eine Zeit lang blind, bekehrte sich der Prokonsul aber doch zum Christentum, denn er war sehr betroffen von der Lehre des Herrn, wie es in der Apostelgeschichte heißt. Von Zypern aus ging die Reise weiter nach Perge, dann nach Antiochia in Pisidien. Falls Sie eine Bibel zur Hand haben, können Sie auf der hintersten Seite eine Tafel aufschlagen. Dort sind die Reisen beschrieben. Da sehen Sie ein bisschen, wie die Reisen gegangen sind. Sonst ist es vielleicht ein bisschen schwierig, all diese Namen, die Städte zu verstehen. Es ist in der heutigen Türkei praktisch alles und Griechenland. Also er ging nach Perge und nach Antiochia und Pisidien, beides Städte in der heutigen Türkei. Dort predigte er zuerst in der Synagoge, worauf sich ihm viele Juden anschlossen. Am darauffolgenden Tag, Sabbat, kamen viele Juden und Heiden, um Paulus zu hören, worauf die führenden Juden aus Eifersucht eine Verfolgung gegen Paulus und Barnabas inszenierten und sie vertrieben. Die Apostelgeschichte berichtet, nach dieser Vertreibung, notabene, die Jünger waren voll Freude und erfüllt vom Heiligen Geist. Und so kamen sie weiter, diesmal nach Ikonion, wo sie aber keine liebevolle Aufnahme fanden. Im Gegenteil, weil sie mit der Steinigung rechnen mussten, flohen sie in die Städte von Lykaonien, Lystra und Derbe, wo sie wiederum das Evangelium verkündeten. In Lystra heilte Paulus einen Gelähmten, worauf die Bevölkerung ihn und Barnabas als Götter verehren und ihnen Opfer darbringen wollten. Dann wurde es dramatisch. Von Antiochia und Ikonion kamen Juden und wiegelten das Volk auf. Paulus wurde diesmal wirklich gesteinigt und zur Stadt hinaus geschleift, in der Meinung, er sei tot. Dann heißt es in der Apostelgeschichte, als aber die Jünger ihn umringten, stand er auf und ging in die Stadt. Nein, er ist wieder in die Stadt gegangen und hat weiter gepredigt. Er ist nicht geflohen. Am Tag darauf reisten sie dann weiter nach Derbe. Dort konnten sie viele für den Glauben an Jesus gewinnen. Über mehrere weitere Städte, in denen sie zum Teil schon einmal gewesen waren, kamen sie nach Attalia, das ist das heute berühmte Antalya, und kehrten von dort aus mit dem Schiff zurück nach Antiochia und dann weiter bis nach Jerusalem. In Jerusalem fand gerade das Apostelkonzil statt. Es wird im Kapitel 15 der Apostelgeschichte beschrieben. Das war wohl im Jahre 48. Es ging um die Frage, ob die Heiden, bevor sie Christen werden, beschnitten werden und das mosaische Gesetz annehmen müssen. Auf diesem Konzil wurde beschlossen, den Heiden keine Hindernisse in den Weg zu stellen. Um Christen zu werden, müssen sie lediglich Götzenopferfleisch, Blut, Ersticktes und Unzucht meiden. Ersticktes ist dabei, das sind Tiere, die nicht ausgeblutet, nicht geschächtet worden sind. Nach einiger Zeit wollte Paulus dann wieder aufbrechen. Da er sich mit Barnabas nicht einigen konnte, wer noch mit auf die zweite Missionsreise kommen soll, nahm er als neuen Begleiter Silas mit. Zusammen zogen sie durch Syrien und Zilizien. In Derbe nahm er auch noch Timotheus als Begleiter mit. Dann reisten sie weiter durch Galatien in Kleinasien, kamen nach Troas und die mazedonischen, das sind die nordgriechischen Städte Philippi und Thessaloniki. In Philippi exorzierte er eine von einem Wahrsagergeist besessene Hexe, worauf die Leute Paulus und Silas ins Gefängnis warfen, weil sie von dieser Hexe keinen Gewinn mehr erwarten konnten. Aus dem Gefängnis wurden sie aber auf wunderbare Weise gerettet. Ein Erdbeben öffnete alle Türen und die Ketten aller Gefangener fielen ab. Paulus und Silas flohen aber nicht, sondern bekehrten den Gefängniswärter und wurden dann offiziell freigelassen. So ging die Reise weiter durch Griechenland. In Thessalonich hatten sie große Schwierigkeiten mit den Juden, ebenso in Beröa. An beiden Orten kam es zu Aufständen. Die nächste Destination war Athen, wo er auf dem Areopag die berühmte Predigt über den unbekannten Gott hielt. Dort schlossen sich wieder viele Menschen Paulus an. Dann ging er nach Korinth, wo er 1,5 Jahre lang wirkte. Von dort aus ging er über Ephesus, Caesarea und Jerusalem nach Antiochia zurück. In Antiochia blieb er dann wieder einige Zeit, spürte aber schon bald wieder den Missionseifer, so dass er zu seiner dritten Reise aufbrach. Die führte ihn wiederum nach Kleinasien und Nordgriechenland. In Ephesus blieb er 2 Jahre lang und lehrte täglich im Lehrsaal des Tyrannus. Von Ephesus aus reiste Paulus nochmals durch seine zuletzt gegründeten Gemeinden, um eine Kollekte einzusammeln und nach Jerusalem zu bringen. In Troas erweckte er einen Toten, der während einer langen Predigt vom dritten Stock eines Hauses herunterfiel. Also auch Paulus hat lange gepredigt. Als er schließlich wieder in Jerusalem war, wurde er gefangen genommen. Nach längerem Hin und Her appellierte er an den römischen Kaiser, sodass er nach Rom überstellt wurde.
Vom Verfolger zum Nachfolger, das ist Thema heute hier im Katechismus bei Radio Horeb und wir hören dazu Pfarrer Thomas Rellstab.
Wir haben gesehen, wie sehr sich Paulus für die Sache Jesu aufrieb. Jesus hat ihm ja verheißen, dass er auch sehr viel leiden müsse. Als Nachfolger ist halt auch, Nachfolger Christi ist auch das Leiden nicht sehr weit. Und tatsächlich blieb sein Apostolat, wie wir zum Teil auch schon gesehen haben, nicht verschont von Schwierigkeiten, die er aber selber als Folge seiner Christusverkündigung deutet und aus Liebe zu Christus mutig auf sich nahm. Er stieß bei Juden, Römern und Hellenisten immer wieder auf starke Ablehnung, die manchmal sogar zu einem Aufruhr führte. Dabei wurde er mehrmals körperlich misshandelt durch Geißelungen und Steinigungen, wir haben es vorhin auch gehört. Und jetzt kommt seine Narrenrede. Er erwähnt dort selber, was er alles ertragen hatte. Ich möchte Ihnen das vorlesen. Er hat Mühsal ertragen. Er war im Gefängnis, er wurde geschlagen, er war oft in Todesgefahr. Dann schreibt er oder sagt er, dreimal wurde ich ausgepeitscht, einmal gesteinigt, dreimal erlitt ich Schiffbruch. Ich war oft auf Reisen, gefährdet durch Flüsse, gefährdet durch Räuber, gefährdet durch das eigene Volk, gefährdet durch Heiden, gefährdet in der Stadt, gefährdet in der Wüste, gefährdet auf dem Meer, gefährdet durch falsche Brüder. Ich erduldete Mühsal und Plage, durchwachte viele Nächte, ertrug Hunger und Durst, häufiges Fasten, Kälte und Blöße. Um von allem anderen zu schweigen, weise ich noch auf den täglichen Andrang zu mir und die Sorge für alle Gemeinden hin. Ja, wenn man das sieht, dann muss man schon sagen, unser eigenes Leben ist manchmal doch nicht ganz so strub. Wie wir gesehen haben, war er auch mehrmals im Gefängnis. Die letzte Gefangenschaft war dann jene in Rom, auf die ich jetzt zu sprechen kommen möchte. Wie sieht das Ende des Lebens des heiligen Paulus aus? Wie wir gesehen haben, wurde er von vielen Seiten abgelehnt und verfolgt. Er ahnte daher das Ungemach, das seiner in Jerusalem harrte. Dennoch zog er nach seiner dritten Missionsreise hinauf, um noch einmal mit den Aposteln zusammenzutreffen und ihnen zu berichten, was alles geschehen ist. Das kann man nachlesen in der Apostelgeschichte im Kapitel 21. In Jerusalem wurde er schließlich von Diaspora-Juden angeklagt, er habe einen Nichtjuden mit in den Tempel gebracht, worauf natürlich die Todesstrafe stand. Anlass für diese Denunziation war eine Auslösungszeremonie für Nasiräer, die Paulus nach jüdischer Sitte für 4 gläubig gewordene Heiden bezahlen wollte, um für die Juden seine Treue zum Judentum zu demonstrieren. Das haben sie aber nicht so aufgefasst, sondern eben als Entweihung des Tempels angesehen. Um ihn vor jüdischer Lynchjustiz zu schützen, griff die römische Wache ein und nahm ihn in Schutzhaft. Nach einer mehrmonatigen rechtlichen Auseinandersetzung, in deren Verlauf Paulus den römischen Statthaltern die Christusbotschaft verkündete und als römischer Bürger an den Kaiser appellierte, wurde er schließlich gefangen und auf einer abenteuerlichen Seefahrt, auf der er Schiffbruch erlitt und in Malta an Land gespült wurde, nach Rom gebracht, um dort seinen Rechtsanspruch vorzutragen. Nach seiner Ankunft in Rom, das war ungefähr im Jahre 61, wurde es Paulus erlaubt, für sich allein zu wohnen. Nur ein Soldat bewachte ihn. Das war die sogenannte leichte Haft. Es gab dann auch die strenge Haft, die in einem Gefängnis war. Einer alten Überlieferung zufolge wohnte der Apostel in einem Mietshaus in der Nähe der Tiberinsel. Es war eine dicht bewohnte Gegend, wo zahlreiche Juden lebten. Heute steht dort die Kirche San Paolo alla Regola. Dort lebte er 2 Jahre lang und empfing viele Besuche von Juden und Christen und unterrichtete sie im Glauben. Die Apostelgeschichte hört mit dieser Bemerkung auf, im Kapitel 28, die Verse 30 bis 31. Über den Tod des Apostels schweigt die Apostelgeschichte sich aus. Daher stellt sich die Frage, was nach diesen 2 Jahren Haft mit Paulus geschah. Die wahrscheinlichere Version ist die, dass Paulus danach unter Kaiser Nero das Martyrium erlitten hat. Unter ihm ist nämlich im Sommer 64 eine grausame Christenverfolgung in Rom ausgebrochen, der auch Paulus zum Opfer gefallen sein könnte. Es gibt aber auch Hinweise darauf, dass Paulus nach diesen 2 Jahren wieder auf freien Fuß gesetzt wurde und Rom verlassen konnte. Er hat im Römerbrief einmal die Absicht ausgedrückt, dass er noch nach Spanien reisen möchte, um dort das Evangelium zu verkünden. Im sogenannten muratorischen Fragment, dem ältesten erhaltenen lateinischen Verzeichnis der als kanonisch geltenden Schriften des Neuen Testamentes und im Brief an die Korinther des heiligen Clemens von Rom, gibt es auch tatsächlich Hinweise darauf, dass er dies tat. Auch kann man aus den letzten Briefen an Timotheus und Titus entnehmen, dass Paulus zwischen 63 und 66 oder vielleicht auch 67 noch einmal durch mehrere Städte Griechenlands und Kleinasiens reiste. Möglicherweise wurde Paulus in Troas dann festgenommen und von Neuem nach Rom gebracht. Also das ist alles ein bisschen unsicher und eben muss man interpretieren aus den Texten, die man hat. Seine zweite Gefangenschaft in Rom war dann weitaus härter als die erste. Paulus litt in dieser Situation besonders darunter, dass viele seiner engsten Mitarbeiter ihn verlassen hatten oder nicht bei ihm sein konnten. Paulus wurde schließlich zum Tode verurteilt und 10 Tage danach hingerichtet. Da es sich um einen römischen Bürger handelte, wurde er unter Ausschluss der Öffentlichkeit und außerhalb der Stadtmauern enthauptet. Das Schwert ist deshalb in den Darstellungen des Paulus oft zu sehen, im Gegensatz zu den Schlüsseln des Petrus. Der Ort des Martyriums des heiligen Paulus befindet sich im heutigen römischen Stadtteil Eur im Süden von Rom. Die Bewohner der Stadt nannten diesen Ort Adaquas Salvias. Dort gab es seit dem 3. Jahrhundert einen christlichen Friedhof und seit dem 4. oder 5. Jahrhundert eine Kirche. Einer alten Überlieferung nach wurde Paulus in der Nähe der Straße enthauptet, an einem etwas erhöhten Ort, an dem eine Pinie stand. Sein Kopf rollte den Abhang hinunter, berührte dabei 3-mal den Boden und ließ dabei ebenso viele Quellen entspringen. Daher rührt der Name des Ortes Tre Fontane, wo heute die alte Kirche San Paolo alle Tre Fontane steht. Tre Fontane heißt 3 Brunnen. Plantilla, eine fromme Frau, die Paulus ihren Schleier gegeben hatte, damit dieser sich die Augen verbinden konnte, erhielt ihn als Reliquie zurück und sah in einer Vision Petrus und Paulus mit Siegeskronen in Rom einziehen. Ein Hirt fand den Kopf des Paulus, der nun mit dem Leichnam feierlich vereint wurde. Die zunächst in der Katakombe San Sebastiano ad Catacumbas an der Via Appia Antica bestatteten Gebeide erhielten Ende des 4. Jahrhunderts eine Grabstätte, über der die Basilika San Paolo fuori le mura, also heiliger Paulus vor den Mauern, errichtet wurde. Der Paulus-Sarkophag liegt unter dem Altar der Kirche San Paolo fuori le mura und wurde 2005 nach 9 Ausgrabungen vom italienischen Archäologen Giorgio Filippi freigelegt und als echt befunden. Jetzt ist eine Glasplatte zu sehen. Unter einer Glasplatte ist dieser Sarkophag zu sehen. Clemens von Rom schrieb über den heiligen Paulus, wegen Eifersucht und Streit hat Paulus den Beweis seiner Ausdauer erbracht. Er hatte die ganze Welt Gerechtigkeit gelehrt, war bis in den äußersten Westen vorgedrungen, hier dieser Ausdruck äußerster Westen mit Spanien gemeint, das könnte ein Hinweis sein, dass er eben in Spanien war, und hatte vor den Machthabern sein Zeugnis abgelegt. So wurde er weggenommen von dieser Welt und ging ein in den heiligen Ort, das größte Beispiel der Geduld. Wir wissen auch, dass Paulus viele Briefe geschrieben hat. Insgesamt sind es 14, wobei die Autorenschaft des Hebräerbriefs am meisten umstritten ist. Ob er es selber geschrieben hat oder es paulinische Schule ist, das ist heute sehr umstritten. Es sind der Römerbrief, der 1. und 2. Korintherbrief, der Galaterbrief, Epheserbrief, Philipperbrief, Kolosserbrief, 1. und 2. Thessalonicherbrief, 1. und 2. Timotheusbrief, Titusbrief, Philemonbrief und eben allenfalls auch der Hebräer als 14. Brief. Sie wurden alle zwischen ca. 50 und 60 verfasst und sind die Hauptquelle für Biografie, Theologie und die Missionstätigkeiten des heiligen Paulus. Außerbiblische Quellen zum Leben und Werk des heiligen Paulus sind leider nicht bekannt. Ja, das wären soweit mal meine Ausführungen. Zum Schluss vielleicht noch ein Zitat aus dem 1. Korintherbrief. Paulus schreibt dort, nehmt mich zum Vorbild, wie ich Christus zum Vorbild nehme. Ja, möge Gott uns helfen, diese Aufforderung wirklich in die Tat umzusetzen.
Im heutigen Katechismus bei Radio Horeb hörten Sie Pfarrer Thomas Rellstab mit Gedanken zum Fest Bekehrung Pauli. Vor einigen Jahren war er dazu hier bei uns zu Gast. Heute ist er Programmdirektor von Radio Maria Deutschschweiz. Das Ganze haben wir auch als Mitschnitt bei unserem CD-Dienst für Sie telefonisch erreichbar unter der 08328921120. Wenn Sie auf horeb.org, unsere Website, schauen, dann können Sie da in Kürze auch diese Sendung in unserem Podcast- und Download-Bereich finden, horeb.org. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein in dieser Sendung. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihnen Ihr Gregor Dornis.